Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannl-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Die gesundheitlichen Probleme, mit denen die Patienten meines heutigen Gastes zu kämpfen haben, sind auf gut Deutsch beschissen. Sie leiden an chronischen Darmerkrankungen, haben somit oft blutigen, schleimigen Durchfall und schmerzhafte Krämpfe. Die Therapie, die in den meisten Fällen helfen kann, ist ungewöhnlich, aber durchaus erfolgreich. Dabei wird transplantiert, was andere ausscheiden, der Stuhl. Wie sich gezeigt hat, kann damit die zerstörte Darmflora wieder auf Vordermann gebracht werden. Wie das funktioniert, welche Patienten für eine Stuhltransplantation in Frage kommen, aber auch wer sich als Spender eignet, weiß mein heutiger Gast, Universitätsprofessor Dr. Christoph Högenauer von der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Högenauer.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Högenauer, wie funktioniert eine Stuhltransplantation?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Aber was man macht, ist eigentlich, man will die Mikroorganismen aus dem Darm von einem Gesunden in den Darm eines Erkrankten übertragen. Und die gängigste Methode ist, dass man das macht im Rahmen einer Darmspiegelung. Also man macht eine Darmspiegelung in den Dickdarm des Patienten und übertragt dann über das Endoskopiegerät einen verflüssigten Stuhl, den man vorher von einem gesunden Spender gewonnen hat. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man das verkapselt, dass man das über Kapseln schlucken kann. Diese Kapseln lösen sich erst im Dünndarm auf und dass das auch ganz sehr eingefroren ist. Das ist zum Beispiel eine Methode, die wir zum Beispiel in Amerika und teilweise auch in Deutschland angewendet, wo man das auch mitunter dann verschicken kann und die Patienten das schlucken. Muss man so zweimal 15 Kapseln schlucken, circa.
Okay. Wie kann man sich das vorstellen? Also Sie entnehmen den Stuhl, wird der dann gereinigt, gesäubert, von Bakterien befreit? Wie schaut das aus?
Also der wird aufbereitet, damit der flüssig ist, damit man den übertragen kann in den Darm. Und dazu werden alle festen Bestandteile abfiltriert. Und die Bakterien oder die Mikroorganismen, die will man eigentlich übertragen. Okay. Also die werden sozusagen nicht rausgefiltert bei diesem Prozess. Man muss, wenn man sozusagen einen Stuhl übertragen will, muss man natürlich den testen, ähnlich wie bei einer Blutspende, dass man sozusagen gewisse Krankheiten nicht übertragt. Das wird im Vorfeld gemacht und dann wird der Stuhl, wir haben da ein spezielles Gerät, das das verflüssigt und wo wir dann Kochsalzlösung zufügen. Und in weiterer Folge frieren wir dann diese Stuhlproben ein. Und wenn wir dann einen Patienten haben, der das braucht, können wir diese Stuhlprobe auftauen und dann verabreichen.
Wie lange dauert so ein Vorgang?
Also die Herstellung des Präparats ist wahrscheinlich ein Prozess, der eine halbe Stunde dauert, weil das ist schon bei uns in gewisser Hinsicht standardisiert. Und der Eingriff ist wie eine normale Koloskopie. Das dauert wahrscheinlich 15 bis 30 Minuten circa. Okay.
Ja. Wie reagieren Patienten, wenn Sie ihnen erklären, dass bei der Therapie der Stuhl transplantiert wird?
Also es kommen ja meistens schon die Patienten zu uns, die das wollen. Es ist, okay. Das wird sehr im populärwissenschaftlichen Bereich, ist das etwas, was viel besprochen wird. Es gibt öfter schon Fernsehsendungen zu diesem Thema, es wird im Internet darüber berichtet und oft wenden sich Patienten direkt an uns, die das machen wollen. Anderen Patienten, denen wir das vorschlagen, die sind oft, haben schon zumindest davon gehört. Wie wir damit begonnen haben, von mehr als 10 Jahren, waren wir uns nicht sicher, wie die Patienten darauf reagieren werden. Da haben wir dann einige sehr positive Überraschungen erlebt. Ja.
Mit welchen Symptomen melden sich die Patienten bei Ihnen?
Also man muss dazu sagen, es gibt ein paar etablierte Diagnosen, wo man diese Therapie durchführt und vieles, was experimentell ist, was nur in klinischen Studien laufen sollte. Okay. Wo es etabliert ist, ist eine spezielle Darminfektion, die Clostridioides difficile Infektion, die man oft mit herkömmlichen Methoden nicht wirklich gut behandeln kann. Diese Patienten haben häufig Durchfall, Bauchschmerzen, Fieber und das kehrt immer wieder. Okay. Die andere Gruppe, die wir regelmäßig behandeln, aber im Rahmen einer Studie sind Patienten mit einer chronischen Darmentzündung, einer Colitis ulcerosa, und die haben eben auch meistens Bauchkrämpfe, Durchfälle, Blut im Stuhl, Gewichtsverlust, das sind so die Symptome. Es melden sich viele Patienten mit anderen Beschwerden, denen wir oft leider nichts anbieten können, weil die Hoffnung ist, dass das bei allen möglichen Erkrankungen eine Wirksamkeit hat. Aber wie gesagt, das sollte dann nur in klinischen Studien stattfinden, wo es nicht etabliert ist.
Wie lange hält der positive Effekt einer Darmtransplantation an?
Das ist unklar und hängt wahrscheinlich auch davon ab, für was man das macht. Wenn man es zum Beispiel für diese Darminfektion macht, für diese Clostridioides difficile Infektion, dort ist wahrscheinlich das Darmmikrobiom so verändert, dass wenn wir da ein neues Mikrobiom transplantieren, dass das wahrscheinlich die Keime, die wir da übertragen, wahrscheinlich über viele Jahre nachweisbar sind. So richtige Langzeitstudien gibt es dazu sehr wenig. Bei anderen Indikationen muss man es wahrscheinlich wiederholt machen, aber das ist noch nicht ganz wirklich geklärt.
Sie haben vorhin die Colitis ulcerosa angesprochen, also die chronische Entzündung des Dickdarms. Da kommt diese Transplantation zum Einsatz. Warum?
Es ist so, dass wir zwar sehr große Fortschritte gemacht haben in der Behandlung dieser Erkrankung in den letzten Jahrzehnten. Es sind sehr viele neue Medikamente auf den Markt gekommen, aber die zielen alle auf die Behandlung des Immunsystems. Und wenn man sich die Studien anschaut, ist es immer so, dass eine gewisse Anzahl an Patienten nicht auf diese Therapien ansprechen. Und für die haben wir eine neue Therapieoption gesucht. Und wir sehen eben, dass manche Patienten, die auf diese Therapien nicht ansprechen, mit dieser Stuhltransplantation erfolgreich behandelt werden können. Das läuft bei uns im Rahmen einer klinischen Studie und man kann circa sagen, ein Drittel aller Patienten spricht sehr gut darauf an und circa die Hälfte der Patienten nicht. Und der Rest dazwischen hat zumindest einen gewissen positiven Effekt. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man damit die Erkrankung heilt, sondern man macht sie eigentlich wieder behandelbar.
Welche Erkrankungen können außer den beiden bereits genannten noch durch diese Transplantation behandelt werden?
Also relativ gut etabliert ist es als Behandlungsoption, dass man zum Beispiel multiresistente Bakterien aus dem Körper entfernt. Oft ist der Darm damit kolonisiert. Da gibt es ja einige positive Daten. Andere Formen von Darmentzündungen, die auch immunologisch bedingt ist. Wir haben eine Studie gemacht mit Graft versus Host Erkrankung. Das ist eine Darmentzündung, die nach Knochenmarkstransplantation auftritt. Es wurden erfolgreich damit Darmentzündungen behandelt, die durch moderne Immuntherapien in der Onkologie entstehen. Also eher im Spektrum immunologischer Darmerkrankungen. Und dann gibt es ein weites Spektrum an Erkrankungen, wo man glaubt, dass das Mikrobiom eine Rolle spielt, metabolische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems. Aber da ist es, wenn man ehrlich ist, noch nicht wirklich gut etabliert.
Okay. Sie haben gerade das Mikrobiom angesprochen. Mhm. Was versteht man unter einem Mikrobiom? Mhm. Was versteht man unter einem gesunden Mikrobiom? Mhm. Und warum ist es so wichtig für den Darm?
Also das Mikrobiom, ich beziehe mich jetzt auf den Darm. Das Mikrobiom ist im ganzen Körper. Ein Großteil davon ist im Darm, hat früher Darmflora dazu gesagt. Der richtigere, modernere Begriff ist eben Mikrobiom. Das sind Mikroorganismen, die uns kolonisieren. Das sind Billionen an Mikroorganismen, vor allem Bakterien, aber auch Pilze, Viren, Archaeen. Und man ist in den letzten Jahrzehnten, hat man das erst durch moderne Analysemethoden wirklich feststellen können, was uns da wirklich besiedelt. Und die haben eine wichtige Rolle, vor allem für das Immunsystem, für die Prägung des Immunsystems, für den Stoffwechsel, wahrscheinlich auch wichtig in der Krebsentstehung. Also das ist eine Vielzahl an Interaktionen mit dem Körper des Wirts. Also der Mensch ist eigentlich der Wirt dann für das Mikrobiom.
Kann ich das wieder aufbauen?
Naja, die Störungen vom Mikrobiom, das wird so als Dysbiose bezeichnet. Das ist oft schwierig abzugrenzen, was ist noch normal, was ist nicht normal. Wir haben da jetzt keine so wirklich guten etablierten Tests oder Standardwerte. Man weiß, dass es durch diverse Erkrankungen, zum Beispiel Infektionen, Durchfallerkrankungen oder auch Medikamente wie Antibiotika, gibt es Veränderungen im Mikrobiom, die sind aber häufig rasch von selbst reversibel. Und wahrscheinlich, wenn mehrere Faktoren zusammenspielen, dann kommt es zu dauerhaften Veränderungen im Mikrobiom, die sich dann nicht mehr erholen können. Und wie kann man das am besten aufbauen? Wahrscheinlich durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Durch die Nahrung wird ja auch das Mikrobiom mitgefüttert, vor allem durch Ballaststoffe. Mit der Nahrung nehmen wir auch Mikroorganismen mit zu uns. Also wenn man da, sag mal, eine Nahrung zu sich nimmt, die kommt von dem eigenen Garten, den man vielleicht noch mit ein bisschen am Pferdemist gedüngt hat, dann isst man auch diese Mikroorganismen und baut wahrscheinlich auch das Mikrobiom dadurch wieder auf. Was so in der Werbung oft präsentiert wird, dass man das mit Probiotikern aufbauen kann, das scheint sogar eher ein bisschen kontraproduktiv zu sein. Da gibt es auch Untersuchungen, die Mikroorganismen, die das sind, sind meistens also Nahrungsmittel-Mikroorganismen. Und man hat das untersucht nach Antibiotikatherapie, da dauert es oft länger, wenn man Probiotika einnimmt, dass sich das Mikrobiom wiederholt.
Okay. Wann wurde die erste Stuhltransplantation durchgeführt und wie ist man drauf gekommen, dass das funktionieren könnte?
Also die erste modern beschriebene Stuhltransplantation war in den 50er Jahren in den USA. Dann hat man eben einen Fall einer Darmentzündung nach Antibiotika behandelt. Und dann hat das ein Kollege in den 80er Jahren in Australien wieder aufgegriffen, hat dort einzelne Patienten damit behandelt. Das ist generell in der wissenschaftlichen Community jetzt eher nicht ernst genommen worden. Und wir haben es das erste Mal in Graz 2011 gemacht. Und sagen wir so, ab 2013, da war dann eine sehr große Publikation eben zur Behandlung dieser Clostridioides difficile Infektion. Das war im New England Journal. Und seitdem wird das eigentlich ernst genommen.
Wie vielen Patienten haben Sie bis jetzt helfen können? Mhm. Und wie ist der Altersdurchschnitt der Betroffenen?
Also wir haben uns das vor kurzem angeschaut. Wir haben ca. 650 Stuhltransplantationen in Graz durchgeführt. Da sind aber manche Patienten mehrfach behandelt worden. Also ich würde schätzen, wir haben wahrscheinlich in den letzten Jahren so bei wahrscheinlich 200 bis 300 Patienten damit behandelt. Weil das in Studien gelaufen ist, hat natürlich nicht jeder davon profitiert. Also bei den Patienten mit Colitis ulcerosa kann man sagen, ein Drittel sehr gut profitiert. Bei den Patienten mit dieser Clostridioides difficile Infektion ist das ansprechend ca. 90%.
Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen oder unerwünschte Nebenwirkungen?
Also die Hauptnebenwirkung, die man fürchtet, ist natürlich die Übertragung von potenziellen Krankheitserregern. Man übertragt natürlich da Billionen an Mikroorganismen. Wir testen unsere Spender auf übertragbare Erkrankungen. Aber man kann natürlich nicht auf alles testen. Und wie wir aus der Coronavirus-Pandemie wissen, alle Testsysteme für Infektionserkrankungen haben ihre Limitationen. Das sind Einzelfälle beschrieben, dass man Krankheitserreger übertragen hat und die auch dann zu schweren Infektionen geführt haben. Es scheint aber die Rate relativ niedrig zu sein. Also das ist sozusagen die Hauptnebenwirkung, von der wir uns fürchten. Was wir sonst beobachtet haben, bei einzelnen Patienten Fieber, ein bisschen Bauchschmerzen, veränderte Stuhlgewohnheiten, Blähungen, also das ist eher häufig. Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten. Was man nicht weiß, ist die Langzeitsicherheit. Wenn wir damit jetzt Erkrankungen behandeln wollen, zum Beispiel immunologische Erkrankungen, können wir theoretisch auch mit Übertragung von Mikroorganismen aus dem Stuhl diese möglicherweise auch auslösen. Aber das ist noch nicht wirklich bekannt.
Kann jeder seinen Stuhl spenden oder gibt es sogenannte Superspender?
Eine sehr gute Frage. Primär suchen wir gesunde, junge Personen, die keine Erkrankungen haben, keine Antibiotika eingenommen haben, keine Infekte haben. Die sind eigentlich die Personen, die wir momentan dafür heranziehen. Was wäre es eher nicht geeignet? Übergewichtige Patienten, Patienten mit Immunerkrankungen, schweren Allergien, das sind Patienten, die wir eigentlich momentan nicht dafür heranziehen. Ob es einen Superspender gibt, möglicherweise für gewisse Erkrankungen, da gibt es einzelne Hinweise in einzelnen Arbeiten, aber das ist noch nicht wirklich etabliert.
Herr Professor Högenauer, gibt es eine Geschichte zur allerersten Patientin am Klinikum?
Also das war 2011. Da sind wir konsiliarisch zu einer Patientin auf die neurochirurgische Intensivstation geholt worden. Das war eine 17-jährige junge Frau, die nach einem schweren Autounfall und einem Schädel-Hirn-Trauma dort mehrere Wochen stationär behandelt wurde und dann dort eine ganz schwere Darmentzündung entwickelt hat und mehrere Liter Stuhl am Tag gehabt hat. Und wir haben die dann abgeklärt und waren eigentlich eine sehr ungewöhnliche Form einer Darmentzündung, die in kein wirkliches Schema gepasst hat. Und wir haben dann alles Mögliche versucht und der Professor Krause war damals mit mir involviert, neben den Kollegen, die auf der Neurochirurgie die Patientin dort behandelt haben. Und wir haben das dann darauf zurückgeführt, auf ihre Antibiotikatherapie, die Darmentzündung. Und da wir alle anderen Mittel, die wir damals eingesetzt haben, nicht zum Erfolg geführt haben, haben wir besprochen, wir könnten das eigentlich ausprobieren. Haben dann auch sozusagen die ärztliche Direktion über diesen Heilversuch informiert. Und dann war die große Frage, wie reagieren die Eltern drauf? Die Patientin war intubiert, beatmet, die konnte das nicht selber entscheiden. Und dann haben wir versucht, das vorsichtig den Eltern zu erklären. Und die haben das sofort sehr gut aufgenommen. Die haben dann gesagt, ja, sie haben einen Pferde zu Hause und das beobachtet manchmal, dass Pferde die Fäkalien von anderen fressen und dass das sozusagen ein normaler Vorgang ist im Tierreich. Und dann haben wir das dort durchgeführt und das war eben hochgradig erfolgreich. Also die Darmentzündung ist dann innerhalb von ein paar Wochen komplett abgeheilt und die Patientin hat dann die Intensivstation erfolgreich verlassen können und hat es eigentlich vom Darm her unbeschadet überstanden und habe ein paar Jahre Kontakt noch gehabt mit der Familie. Die waren damals langfristig sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ja.
Wo kann ich meinen Stuhl spenden, wenn ich das will?
Also in Graz ist das bei uns an der Abteilung. Wir suchen immer wieder Spender. Das sind unsere, vor allem weil wir es hauptsächlich in klinischen Studien machen, sind das unsere Studienmanager Andreas Posch und die Andrea Streit. Und die kann man primär kontaktieren und wir suchen immer wieder Spender für Studien.
Herr Dr. Högenauer, wie läuft die Spende ab?
Also die Spender, das sind meist gesunde Personen, kommen zu uns, werden im Vorfeld getestet auf gewisse Infektionserkrankungen, die nicht übertragen werden sollten, müssen natürlich andere gewisse Voraussetzungen erfüllen, die wir erfragen. Dann bekommen die von uns ein Stuhlsammelgefäß mit, wo wir sie auch instruieren, wie sie das machen. Dort sollten sie den Stuhl hinein absetzen und schauen, dass das nicht kontaminiert wird mit einem Hahn. Der sollte dann zu Hause gekühlt gelagert werden und möglichst rasch zu uns gebracht werden. Also ein paar Stunden kann man das schon zu Hause haben. Bei uns wird dann der Stuhl aufbereitet, eingefroren und meistens ist es so, dass die Spender mehrere Proben hintereinander abgeben und zum Schluss werden diese Spender nochmal getestet, weil sie natürlich in der Zwischenzeit eine Infektion neu bekommen haben könnten und wir natürlich mit dem Test davor nicht voraussagen können, was in der Zukunft passiert. Und sozusagen, um das möglichst sicher zu gehen, werden die sozusagen zu zwei Zeitpunkten bei uns getestet auf Infektionserkrankungen.
Befinden sich mehr Männer oder mehr Frauen in Ihrem Spenderpool?
Eine gute Frage. Es sind etwas mehr Männer. Wir haben uns auch gefragt, warum. Wahrscheinlich ist es für die Männer ein bisschen einfacher, den Stuhl abzugeben und das zu trennen vom Hahn. Es ist auch oft so, dass die Männer eher ein bisschen regelmäßiger sind mit ihrem Gang auf die Toilette als die Damen.
Wie ist man eigentlich darauf gekommen, dass die Verpflanzung des Darmmikrobioms eine derart positive Wirkung hat? Wie kann man auf sowas kommen?
Naja, das Problem ist, diese Mikroorganismen im Darm sind unter konventionellen Bedingungen ganz schwer zu züchten. Das sind eben oft Keime, die anaerob sind. Das heißt, die können nur ohne Sauerstoff wachsen und man kann die nicht einfach in Laborbedingungen so züchten. Es ist schwierig unter sozusagen Laborbedingungen ein künstliches Mikrobiom herzustellen, das man dann geben kann. Und das ist sozusagen eigentlich die einzige Methode, wie man dort diese Bakterien wieder hinbekommt, die man dort haben will. Man muss dazu sagen, es gibt mittlerweile schon zwei Präparate, die auf so einer Mikrobiombasis sind. Die kommen aber auch vom Stuhl des Menschen und die sind mittlerweile von der FDA zugelassen worden. Also es wird Handelspräparate geben, die auf so einer Basis zustande kommen.
2021 wurde ein Pilotprojekt FMC in OPCT gestartet. Mhm. Dabei wird erforscht, ob die Stuhltransplantation auch eine langfristige Lösung zur Behandlung der Adipositas oder anderer Stoffwechselerkrankungen darstellt. Mhm. Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, also das Projekt wird hauptsächlich betreut von der Frau Professor Mader von der Endokrinologie und meiner Kollegin auf der Gastroenterologie, der Frau Dozent Kump. Da geht es hier übergewichtige Patienten mit einem beginnenden Diabetes zu behandeln und man hofft durch die Übertragung von einem Mikrobiom von Patienten, die entweder erfolgreich Gewicht verloren haben oder sehr schlank sind, dass man hier diese Stoffwechsellage verbessern kann. Die Studie läuft, es sind meines Wissens nach, glaube ich, 11 Patienten schon eingeschlossen worden in die Studie, aber es werden nach wie vor hier noch Patienten gesucht.
Wohin wird die Forschungsreise noch gehen? Wird man irgendwann mit Hilfe der Therapie auch schwere chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn heilen können?
Also ich glaube eher nicht, dass man die Erkrankungen damit heilen kann, aber möglicherweise sehr gut beeinflussen wird können. Ich glaube, was kommen wird, sind eben so standardisierte Mikrobiompräparate, die als Arzneimittel zugelassen werden. Ich habe eben erwähnt, da sind die ersten zwei schon zugelassen für diese Clostridioides difficile-Infektion und wir hoffen uns natürlich, dass das auch bei anderen Darmentzündungen hilft und wirkt. Wahrscheinlich sind das aber auch Präparate, die man regelmäßig einnehmen muss. Also ich glaube nicht, dass man das einmalig nimmt und dass es damit dann alles wieder gut ist, sondern eher, dass das eine zusätzliche Behandlungsoption ist zur Schiene der Behandlung zum Beispiel des Immunsystems, dass hier etwas überreagiert. Also zu dieser Clostridioides difficile Infektion muss man sagen, das ist die häufigste bakterielle Infektion in unseren Ländern, also in Europa und in Nordamerika. In Amerika ist das mittlerweile so ein großes Problem, dass man dort auch eine Stuhlbank gemacht hat für die Behandlung dieser Infektion. Was ist das? Man muss sich das vorstellen wie eine Blutbank. Dort wird eben der Stuhl aufbereitet von Spendern und dann wird es verschickt an Krankenhäuser, die diese Therapie für ihre Patienten benötigen. Und in den letzten Jahren sind insgesamt 65.000 Stuhltransplantationen so in den USA durchgeführt worden. Man muss auch sagen, dass mittlerweile auch internationale Fachgesellschaften diese Therapie eben bei dieser wiederkehrenden Clostridioides difficile Infektion als die beste Therapie empfehlen.
Gibt es auch Therapieangebote in diesem Bereich, die mit Vorsicht zu genießen sind?
Also was das ganze Mikrobiomfeld betrifft, wird meiner Meinung nach da sehr viel Schindluder betrieben. Wenn man so in die populärwissenschaftliche Literatur oder Zeitschriften geht und auch was so angeboten wird. Also ich rate ab vor so Stuhlmikrobiomanalysen oder Darmflora-Analysen, da zahlen oft die Patienten viel Geld dafür. Dann kriegt man so rote und grüne Balken, was zu wenig und zu viel da ist. Die Konsequenz daraus ist dann, dass die irgendein Probiotikum bekommen, das sie wahrscheinlich so und so bekommen hätten. Und dann wird halt irgendwelche speziellen Diäten werden verschrieben oder irgendwelche Darmaufbau-Kuren. Und im Prinzip kostet es den Patienten sehr viel Geld. Also ich sage immer meinen Patienten, wenn etwas teuer wird, wo viel Geld verlangt wird, da würde ich sehr vorsichtig und kritisch sein.
Die Patienten, die bei uns am Klinikum behandelt werden, was kostet denen das?
Also die Patienten, die bei uns behandelt werden, da läuft das eigentlich so ab wie bei jeder anderen Behandlung. Die müssen dafür nicht extra zahlen. Bei der Clostridioides difficile Infektion ist das eine etablierte Therapie. Das wird bei uns in den wenigen anderen Spitälern in Österreich auch angeboten. Bei den anderen Indikationen ist es eine klinische Studie, wo die Patienten für die Patienten keine Kosten entstehen.
Lieber Herr Professor Högener, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 3 Wochen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.